Ich war in meinem Leben ein einziges Mal in Bern in einer Ausstellung gewesen. Und das war etwa vor 15 Jahren irgendwie in einem schummrigen Gang von einem Uni-Nebengebäude. Damals mit dabei, wir waren in der Gruppe, die Fatima Mumuni. Seither haben wir uns nie mehr gesehen. Also ich dich ab und zu im Internet oder deine Texte gelesen. Schön, dass es heute klappt und du da zu Besuch bist.
Ja, ich freue mich auch. Da. Ich weiss aber gar nicht mehr, was das für eine Ausstellung war vor 1500 Jahren. aber ich erinnere mich auch noch an den Simon Jacobi.
Es war eine Ausstellung über Schweiz und Kolonialismus.
Ah.
Und ja. Ich glaube, es ist, ich habe Politikwissenschaften studiert und es ist tatsächlich, ich glaube, das erste Mal gewesen, dass ich gehört oder gesehen habe, dass auch die Schweiz eine koloniale Verantwortung und Vergangenheit hat.
Ja.
Also im Nachhinein irgendwie noch erschreckend.
Ja, also erschreckend oder auch ein bisschen witzig, wie gut die Schweiz ist, so eben sich einfach immer so ein bisschen positiv darstellen in allem.
Mm.
So ein bisschen der Klassenstreber.
Das Unangenehme ausblenden. Und,
ja.
Ja.
Also ich finde es schon ein... Also es ist auch eine Kunst, sich als Nationalstaat so gut nach außen und nach innen darstellen. Ich habe das Gefühl, das könnte nicht viel. Hopp, Schweiz.
Marketing läuft.
Ja.
Branding-Abteilung hat sehr einen guten Job gemacht.
Auf jeden Fall.
Genau, heute reden wir nicht über Branding-Abteilung von der Schweiz, sondern über das Leben als Künstlerin, über das neue Stück, das du am machen bist oder das schon läuft mit dem Laurin Buser und bald in der Gessnerallee zu sehen ist. Ihr habt ja schon oft zusammengearbeitet unter Laurin Buser. Ihr bildet ein erfolgreiches Duo. Ihr habt auch den Salzburger Stier gewonnen. Warum ist eigentlich der Preis so beliebt bei Künstler und Künstlerinnen?
Oh, gute Frage. Ich glaube, für uns ist es eigentlich mehr so ein Zufall gewesen. Also wir haben überhaupt nicht mit dem Preis gerechnet. Und das ist natürlich schön, wenn man so in irgendetwas vertieft ist und vielleicht sogar etwas ganz anderes und dann kommt von der Seite so ein Preis angeworfen. Und er ist beliebt, weil es wenig so internationale Preise gibt, so in dieser Sparte. Und generell, also es ist, ich glaube, man sagt, der renommierteste Kleinkunstpreis, also der größte Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. Und das ist natürlich gut, weil das oft so künstlerische Sparten sind, wo nicht so viel Geld dazukommt oder so viel wirklich auch Anerkennung als kulturelles Gut. Also man macht sich ja, macht sich vielleicht dann ein bisschen lustig so über, ah ja, da die Kriegkünstler. oder findet, das ist nicht wirklich Kunst. Und dann ist es immer gut, wenn es so um Kunst zu fördern, so ein bisschen, ja, eine Zusammenkunft gibt und Anerkennung oder vielleicht sogar Geld. Es ist kein großer Geldpreis, das muss man sagen.
Ja, wie viel Geld gibt es?
Hey, es ist ein Skandal. Also ich würde sagen, das Geld, also das sage ich eigentlich nur weiter, das haben mir andere Künstler, die das schon gewonnen haben, auch bestätigt. Eigentlich ist es eigentlich einfach das Geld, das man sowieso bekommt, über die Fernsehgebühren.
Ja, so. Ah, okay.
Und Auftrittsgage.
Also okay, es ist auch quasi anders abgerechnet irgendwie. Okay.
Genau. Also sie haben auch angeläutet, so, können sie überhaupt an dem Datum von der Preisübergabe? Weil es ist, sorry.
Sonst könnte jemand anders.
Ja, genau. Das heisst, ja, wir haben eigentlich den Preis bekommen, weil wir haben können. Nein, das natürlich nicht, aber ja.
Du hast noch nie Besseres vorgehabt. Ich habe das Gefühl, es gewinnen erstaunlich oft Künstler und Künstlerinnen aus der Schweiz. Lara Stoll hat die auch mal gewonnen, auch noch nicht so lange her, der Renato Kaiser auch. Und ihr, wieso ist das so?
Ah, das ist, es ist ein dreinationaler Preis. Also so jedes Jahr gönnt eine Person aus der Schweiz, aus
aha.
Deutschland und aus Österreich.
Ah, okay, ich denke, genau. Es ist ein Preis für den ganzen deutschsprachigen Raum. Aber dann ist ja klar, dass jedes Jahr jemand aus der Schweiz kommt.
Nein. Also okay. Eigentlich ist es auch ein Radiopreis. Also so. Und dann wird das Zeugs, also so wird der Auftritt, der Fernseh- und Radioauftritt ein Jahr lang durch die Sendungen geschleckt. Was okay. Mega schön, also das ist ja super, weil...
Es gibt Präsenz und Bekanntheit und du hast auch vielleicht neue Aufträge oder so.
Ja. Und da haben die Lauren und ich uns natürlich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, aber vollkommen im Bewusstsein, weil wir gewusst haben, dass wir danach eigentlich etwas anderes machen wollen. Also wir haben jetzt so, unser Folgeprogramm ist eigentlich nicht so stiertauglich oder geht nicht in die gleiche Richtung wie jetzt unser erstes Programm Gold. Unser zweites Programm, das jetzt neu ist, heisst Cold. Und das ist ein bisschen ernster, weniger Kabarett und ist viel mehr Spoken Word-lastiger.
Und ist es auch politisch? Also eure Sachen, deine und auch seine Sachen, zusammen ist es oft irgendwie, ja, ist eigentlich recht politisch. Oft sind verschiedene Diskriminierungsformen auch ein Thema. Wie ist das bei Cold?
Cold ist hochpolitisch. Es ist einfach weniger vermittlerisch. Also bei Gold, würde ich sagen, haben wir noch versucht, auch im Publikum eine Basis zu schaffen, um zusammen über bestimmte Themen zu schwatzen, Also so Intersektionalität eigentlich, Gender, Rassismus, Antisemitismus, alles Mögliche, Diskriminierungsformen. Und jetzt bei Cold tun wir viel weniger vermitteln. Wir schwatzen einfach über bestimmte Themen. Also sie kommen am Rande vor, aber sind nicht im Zentrum. Das heisst, eigentlich geht es im Cold um es sich verbinden mit der Welt und um Abgestumpftheit gegenüber der Welt. Das ist ja ein hochpolitisches Thema. Unpolitisch sein. Und das aber so, ja, mit der Erkenntnis, dass das uns alle betrifft. Also so, ich habe gemerkt, dass ich immer wieder so eine Person in meiner Familie im Kopf habe. Ein weisser, wohlsituierter Mann mittleren Alters, wo mir regelmäßig anruft und sagt, Fatima, ich schaue keine Nachrichten mehr. Und so das, was dann irgendwann auch nervt, so, weil es so präsent ist, so dies, ich schaue keine Nachricht, ich kann das nicht mehr tragen, ich, ist ja etwas, wo jedem von uns kann passieren, jeder Person, dass einem das, was auf einen so zukommt, irgendwie zu viel wird oder dass man es psychisch einfach nicht mehr aushält. Aber die Frage ist dann eigentlich, was davon ist eigentlich ein Privileg? Also es ist ein Privileg, sich nicht um die Welt müssen kümmern oder nicht von der Welt beeinträchtigt zu werden. Und was davon ist auch etwas, wo dann erstmal Zeit braucht, um danach sich wieder mit der Welt zu verbinden. Also ich glaube, ich habe meine Bachelorarbeit über Activist Burnout geschrieben damals, vor langer, langer Jahr. Und das heisst, es gibt auch unter hochpolitischen Leuten Momente, wo man einfach nicht mehr kann und vielleicht auch nicht mehr sollte. Und wo man Pause muss machen und fragt sich eigentlich, wie kann ich in eine konstante Verbindung mit der Welt retten, ohne zu verzweifeln.
Ich finde das mega einen spannenden Punkt. Ich merke bei mir, ich kann während Corona anfangen, die Tagesschau schauen, regelmäßig, oft am Abend vor dem Einschlafen oder eigentlich immer kurz vor dem Einschlafen, die neuen Zahlen, die neuen Massnahmen und so. News-Junkie-mässig, wie ich auch sonst beruflich logischerweise informiere ich mich sehr oft. Und dann, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, habe ich es irgendwann dann nicht mehr vertraut, Bilder in der Tagesschau. Und nachher ist der Krieg wieder ein bisschen aus der Sendung verschwunden. Und dann nach der Hamas-Attacke und der Reaktion von Israel sind die Bilder wieder zurück. Und ich vertrage es eigentlich fast nicht. Und ich frage mich dann immer wieder, wie viel muss ich mir zumuten, wie viel kann ich mir zumuten oder wie weit ist es auch okay, wenn ich finde, ich kann jetzt die Bilder nicht anschauen. Und sind das so ein bisschen die Fragen, die ihr versucht? Okay.
Yeah.
Und ist das vergleichend oder kann man das vergleichen mit dem Familienmitglied, wo du fandest, das ist gut situiert oder müssen wir dort einen Unterschied machen zu einem Activist Burnout? Also jemand, der ich finde, das interessiert mich nicht, das hat nichts mit mir zu tun, ich mache da meinen normalen, lebe mein normales, langweiliges, gutbürgerliches Leben. Mhm. Ist das anders, wieder, wenn jemand, um seine aktivistische Energie zu schützen, sich dann einmal abgrenzt?
Hey, ich glaube, eigentlich ist es natürlich das Gleiche. Wir sind alles Menschen, die dann irgendwann merken, dass sie doch recht viel fühlen. Und die in einem Alltag leben, wo recht abstrakt, also wo all die Katastrophen, bis sie einen selber betreffen, recht fest abstrahiert. Aber ich habe das Gefühl, so das Selbstverständnis, ich habe etwas mit der Welt zu tun oder ich schulde der Welt auch etwas. Oder ich kann die Welt auf irgendeine Art verändern. Was bedeutet es, die Welt verändern? Ist für mich dort nur der grosse Wandel, also so irgendwie wichtig? Muss ich jetzt die kommunistische Revolution irgendwie starten, bis ich merke, da gehört viel Gewalt dazu? Oder lange, dass irgendwie jemand in meinem Umfeld ein besseres Leben oder so? Ich glaube, so die Fragen sind die wir um. Und für mich geht es schon auch ein bisschen so darum, sich zu überlegen, wie stehe ich dazu, wie stehe ich zur Welt. Und so es so einfach selbstverständlich, ich verbinde mich nicht mehr mit der Welt, wo man dann allenfalls sogar irgendwie vorschiebt, dass man dass man es wie nicht. Ich muss dort nochmal anfangen. Es fühlen sich ja viele Leute dann auch angegriffen. Entschuldigung. ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob man sich mit der Welt immer wieder versucht zu verbinden und dass wie das ist der Standard oder ob man eigentlich darauf hinschafft, dass man nichts mehr damit zu tun muss haben und je nachdem, in was für eine Position man ist, in der Schweiz geht das relativ gut, aber es ist ja wie per se verbunden mit dem Leid oder der Arbeit, der Kraft oder Bewegungen von anderen Leuten. Also ich glaube, man darf einfach nicht aus den Augen verlieren, wir sind in der Welt. Auch die Schweiz ist keine Insel. So.
Obwohl man das eben manchmal könnte meinen, man ganz am Anfang kurz über das oder das so ein bisschen antönt. Also ihr versucht mit dem neuen Stück mehr Wärme zu bringen, weniger Kälte, oder ihr weist auf die Kälte hin, um mehr Wärme zu arbeiten.
Ich weiss nicht, ob wir Wärme bringen. Also es ist ein sehr intensives Programm mit unterschiedlichen Temperaturen, würde ich sagen. Und für uns ist das mal geht's wirklich eigentlich darum, mit dem Publikum in eine Auseinandersetzung zusammenzukommen. Es gibt keine Lösung, die arbeiten wird. Es zeigt einfach, wie auf was wir gekommen sind jetzt in dem Jahr, in dem wir uns so das Programm vorbereitet haben.
Es tönt streng. Also wenn man nachher rausläuft, in was für einer Stimmung läuft das Publikum raus?
Also es ist selten einfach vor sich an am Kichern und betrunken rauslaufen, grölend. Das ist kein Fußballspiel leider. Aber es ist für verschiedene, also es hat geiles Licht. Wenn man Licht cool findet, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall das Programm für euch. Wir haben einen mega coolen Lichtkünstler, der Szenografie gemacht hat, Lukas Marian. Wir haben geilen Sound, der Yannick Soland hat uns dort unter die Arme gegriffen. Und es ist sehr intensiv sprachlich, also so. Ich habe ein paar Friends im Stück, die noch nicht so gut Deutsch können. Und sie haben dann können Bilder anschauen. Also es ist wirklich, so sprachlich ist es viel so. Aber es ist irgendwie mega schön für uns, weil es so eine Weiterentwicklung ist in unserem gemeinsamen Arbeiten. Wir haben jetzt, der Laurin und ich haben jetzt in der Zwischenzeit 3 Theaterstücke geschrieben. davon ein Kinderstück, der Räuberhotzenplotz im Theater Basel. Das war sehr witzig. Aber das heisst, wir haben nochmal eine ganz andere Bühnenerfahrung bekommen. So Spoken Word ist ja sehr einfach, was so das Equipment, was man braucht, so angeht.
Also man steht einfach auf Bühne und schwätzt los.
Genau, also so ganz normales Licht, Bühnenlicht, vielleicht ein Spot und ein Mikrofon. Und im Theater hast du halt irgendwie 50 Leute, die alle irgendetwas machen. Und so die Inspiration, wo irgendwie daherkommt, so was kann man eigentlich machen, künstlerisch, wenn noch mehr Leute teilnehmen, wenn wir mehr Ebenen auch von der Bühne mit innen nehmen, so das Licht, das Bühnenbild, ist jetzt so das mal die Frage gewesen, so wie viel Theater können wir jetzt in das Spoken Word noch bringen?
Es klingt recht anspruchsvoll, mir raucht schon fast ein bisschen den Kopf, wenn ich mich irgendwie daran denke, wie so etwas entsteht.
Wie,
schon, oder? Aber wie kannst du das irgendwie skizzieren, wie so ein Stück entsteht von Anfang an? Also wie sind wir auf die Idee gekommen und dann sitzen wir dann an, zusammen an den Schreibtisch und fangen an zu schreiben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ah. Okay, also als erstes ist da so die Erkenntnis, wo immer wieder kommt im Schreibprozess. Also so, Schreiben ist mein Hobby, ich finde es cool, es ist mein Job geworden. Aber man vergisst immer wieder, Schreiben ist ja wirklich nicht geil. Ich nehme an, du kennst das von Artikeln. So, wenn dann der Stress da ist oder wenn einem nichts einfällt oder wenn man halt muss dranbleiben und es nicht einfach so ein inspiriertes Musenschreiben ist, dann ist es voll nicht geil und es nervt und es juckt und es tut einen so.
Aber es muss ja dann irgendwie, es muss dann ja weitergehen. Und was hast du dann im Kopf? Hast du dann, wenn du beim Schreiben stockst, hast du dann ein inhaltliches Ziel, das du anwatsch, oder geht es mehr um die Sprache? Irgend in der NZZ am Sonntag, glaube ich, hast du gesagt, dass dich treibe an. Also die ewige Reimkette treibe dich an. Mhm. Und ist das beim Schreiben so, suchst du den nächsten Reim oder hast du ein inhaltliches Ziel?
Beides. Also jetzt bei Cold haben wir natürlich ein inhaltliches Ziel gehabt. Also uns ist es mega fest darum gegangen, das Thema so zu behandeln, dass wir hinterher können sagen, doch, das ist jetzt wirklich das Ergebnis von unseren Überlegungen verpackt in etwas, wo mir ästhetisch schön findet. Also so, wo mir wirklich könnt sagen, das ist jetzt nicht einfach ein trockenes Wiedergeben von irgendwelchen pseudophilosophischen Unternehmungen, sondern wir haben über etwas nachgedacht und verpacken es dann in etwas, wo irgendwie witzig oder auf eine sprachlich auf eine interessante Ebene so ist. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Und das heisst, bei Cold hat es immer wieder Momente gegeben, wo mir gedacht haben, ah, fuck, das jetzt ist es zu unpolitisch oder jetzt ist es zu ernst oder jetzt ist es, jetzt fehlt irgendwie doch noch der und der Aspekt, wo mega inhaltlich ist oder man hat etwas vergessen. Und ich meine, das Mal ist es wirklich auch schwierig gewesen, weil uns ins Schreiben, also so wirklich in den Schlussprozess vom Text, ist der 7. Oktober gewesen. Ja. Also so, und das ist generell, also das ist ja sowieso schwierig, so Vorkommnisse in den Alltag zu nehmen, also so einfach so sein ganz normales Leben. Und dann gibt es viel Aufmerksamkeit für schreckliche Ereignisse auf der Welt, wo aber sehr selektiv dann natürlich auch sind. Und so, aber zum Thema Abstumpfung zu schaffen und dann heimgehen und sehen auf Instagram, was passiert, so, das ist mega krass, weil es gibt einem auch so eine Dringlichkeit. Und gleichzeitig auch, also, so, was machen wir da eigentlich? Also,
ist plötzlich alles irgendwie ein bisschen absurd dann.
Ja, mhm. Und das ist natürlich bei so vielen, also bei so riesigen, also es ist ja wie auch etwas, wo auf eine Art auch verlangt, also der Nahostkonflikt verlangt ja auch noch mehr als andere Konflikte, dass man sich dazu positioniert. Also so, das sind ja wie auch Bewegungen, die teilweise wirklich von dir verlangen, dass du dich positionierst. Und wenn man das sorgfältig machen will, dann ist das gar nicht so einfach. Und ich glaube, für uns ist es halt auch nochmal eine spezielle Situation gewesen, weil der Lauren ist jüdisch positioniert, ich bin muslimisch. Und wir haben irgendwie gewusst, dass das jetzt auf diese Identitäten auch nochmal ein anderes Licht wirft. Also, wir haben uns wirklich gefühlt, als wäre uns das Mikrofon angekippt worden. Also, sagt jetzt mal, was sagt ihr dazu? Und ich glaube.
Ist das auch passiert? Das haben wir vorher auch. Viele irgendwie Stellungnahmen erwartet oder auch in den sozialen
Medien? Nein, das bildet mir, also das bildet man sich ja dann auch so ein bisschen ein. Aber für mich ist es schon so, dass ich dann merke, ich habe nicht jetzt mich, also der Schreibprozess ist so intensiv gewesen und der Probeprozess, du tauchst ab. Und sich das zu erlauben, also das braucht eine Argumentation. Also so, ich kann nicht gut einfach so l'art pour l'art-mäßig vor mich hindümpeln.
Also du hast quasi dir selber müssen rechtfertigen oder erklären, warum dass du jetzt in so einem Zustand von der Welt, von diesem Nahostkonflikt dich zurückziehst und im Stück weiter schaffst.
Ja.
So. Ja. Und das obwohl sie eigentlich thematisch irgendwo durch eine metamäßig zusammenhängt.
Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt über das ganz andere, über Wolken geschrieben hätte, wäre es nochmal etwas anderes gewesen. Aber es ist wirklich so die Absurdität von, oh mein Gott, es geht um Abstumpfung und so, ja, es verbrenne in Themen gleichzeitig. Was mache ich jetzt damit, ohne abzustumpfen und ohne zu verbrennen? So wie verarbeitet man das? Also ich habe auch gewusst, dass das, oder wir haben zusammen auch gewusst, dass das Programm mit dem Thema auch bedeutungslos wird, wenn man es nicht kann verbinden mit der aktuellen Situation. Also so, was habt ihr gemacht das letzte Jahr? Und das ist natürlich scheiße, wenn das so kurz vor der Premiere passiert. Aber ich habe es auch eine schöne Auseinandersetzung gefunden.
Und das haben wir dann noch geschafft, das haben wir dann also die Aktualität noch einbauen ein Stück?
Ja, also auf eine Form, also ich bin jetzt eigentlich zufrieden, weil es eine Form ist, würde ich sagen, wo man, also wir sagen nicht und Palästina, so, was natürlich auch legitim gewesen wäre, so, oder und Israel, also genau, da fängt es nämlich schon an. Aber auf eine Art, wie man es auf verschiedene Sachen beziehen kann. Also ich glaube, für mich ist in dem Sinn auch wichtig, dass man dann nicht andere Sachen vergisst. Also so, wenn du dann einen Konflikt irgendwie rausstrichst, dann vergisst du 5000 andere. Und das sind auch wichtige, das sind auch Menschenleben mit Hoffnungen und eigentlich im Recht auf Menschlichkeit. So. Also, ja.
Beim Schreibprozess vorher ist ja ist die Idee oder entsteht die Idee und dann macht man ein Konzept und reicht das ein bei Förderstellen oder das passiert ganz am Anfang und dann wartet man auf Zustimmung oder auf Geld, das gesprochen wird und dann fängt man an schreiben.
Ja, und das ist natürlich absurd, weil du dann irgendwie schon musst Sachen beschreiben,
was es gar nicht gibt.
Ja, also man muss wie schon über etwas schwätzen, wo man noch gar nicht richtig weiß. Und für uns ist so die Idee, dass unser erstes Programm Gold heisst und das zweite Cold, das war einfach die treibende Kraft gewesen. Wir haben es mega witzig gefunden. Unsere Agentin hat Augen verdreht und gefunden, wie soll ich das jetzt verkaufen? aber genau, also wir haben gewusst, dass es irgendwie etwas mit einer Gefühlskälte zu tun haben soll und auch mit einer Auseinandersetzung von Cheesiness. Also so wie schafft man es überhaupt, über die Welt zu schwätzen, ohne so einen Cringe zu bekommen? Also ohne zu finden, so das ist jetzt aber kitschig, das klingt jetzt billig, das ist jetzt ausgelutschtes Bild. Und ich meine, dadurch, dass wir jetzt schon mega lange ja auch zusammenarbeiten und sehr viel Text auch konsumiert haben und so Interaktionen von Bühne und Publikum, haben wir natürlich auch nochmal ein anderes Radar für das. Also so der Anspruch steigt unglaublich. So, ich kann mich nicht mehr auf die Bühne stellen und einfach sagen, Liebe ist wichtig. Obwohl das ja stimmt, Liebe ist wichtig, aber ich brauche dann schon eine andere Formulierung, weil ich...
Es ist sonst einfach langweilig.
Ja, es ist langweilig und die Leute sehen ja auch nicht mehr, was man sagt, wenn man das sagt. Sie sehen eigentlich mehr das ausgelutschte...
Das ist wie ein Slogan. Antwort.
Ja, genau.
Du hast vorhin eine Agentin erwähnt. Was macht eine Agentin?
Ja, sie findet Sachen raus. Nein, das ist eigentlich so eine Management-Position.
Okay, also ihr habt eine Idee und dann habt ihr eine Agentin und sie hilft dann beim Konzept oder sie organisiert, hebt ein bisschen die Fäden zusammen.
Genau, also sie geht in Kommunikation mit den Spielstätten und macht das Booking. Und also so das Programm, weil es technisch so aufwendig ist, ist sehr anspruchsvoll gewesen, zum Organisieren. Und da haben wir eben dann Nathalie Buchli von einer Agentur, also einer Künstlerinnenagentur.
Aber das Geld auftreiben müsst ihr selber?
Ja, also so, wir schreiben dann schon also so die Förderanträge zusammen. Also so dann übernehmen wir das Inhaltliche und füttert, was sie braucht fürs Budget, aber dann stellt sie das Budget zusammen zum Beispiel.
Okay. Und ist das ein lukrativer Job, Spoken Word Künstlerin?
Hey, also natürlich nicht jetzt per se, aber ich meine, ich lebe von dem, was ich mache und finde es schon jetzt auch wieder im Vergleich zur Welt, weiß ich nicht, wie viele Leute können von ihrer Kunst leben. Also das, ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg. Ich mache das in einer der teuersten Städte der Welt. Und das ist sehr schön, das können zu machen. Und ich war aber auch schon im Ausland gewesen, bei Spoken Word Veranstaltungen oder Poetry Slams oder so Book Fairs. Und da tauscht man sich ja auch aus mit anderen KünstlerInnen und merkt dann, dass es dort oft Entscheidungen gibt zwischen einem anständigen Leben, wo man einfach alle Sachen, die man braucht, einfach so hat. Und ja, so das Leben am Existenzminimum.
Ständig prekär sein und dafür können machen, was man gerne macht.
Genau.
Ja.
Und wo aber auch, wo man wie dann auch findet, dass das wichtig ist. Also ich glaube, ich habe jetzt so im Ausland auch erlebt, dass es gar nicht einfach so ist, ja, das ist halt mein Hobby und deswegen habe ich jetzt leider kein Geld für einen Drink, sondern es ist so, hey, das, was ich mache, ich glaube an das. Mhm. Ich muss mit meiner Community in ein Gespräch treten, ich muss über die und die Trans Rights aufklären, ich muss meiner Regierung sagen, das ist falsch. Also so Dringlichkeit von Kunst vergisst man natürlich auch immer. Also jetzt, gerade auch während Covid, wo es irgendwie so fest um Systemrelevanz gegangen ist.
Ist es denn immer politisch, Kunst und Kultur?
Ich glaube, ich bin schon, ich setze nochmal an, für mich ist das alles politisch, ja. Also auch die Entscheidung, nicht politisch wählen zu sein, ist hochpolitisch. Und das ist das Schöne so an der Zusammenarbeit mit dem Lauren, wir sind uns eigentlich schon, seit wir zusammenarbeiten. Wir haben jetzt 2024 unser 10-jähriges Jubiläum.
Wow, gratuliere.
Danke, die Zeit ist schnell vergangen. Wenn du das hörst, Bruder, wirklich Gratulation. Es war nice gewesen, die Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeiten. Und bei uns ist es einfach schon immer klar gewesen, dass unsere Identitäten politisch sind. Und das ist egal, ich kann mich nicht auf die Bühne stellen, und es hat keine politische Dimension. So, bei mir ist immer die Frage, okay, warum hat es eigentlich keine andere Frau, warum hat es eigentlich keine andere schwarze Person, warum freut sich jetzt die Veranstalterin so, dass sie mich herzeigen kann? Was bedeutet es, einen muslimischen Namen zu haben? Was bedeutet es, antimuslimischen Rassismus ausgeliefert zu sein? Was bedeutet es, sich nicht können verstecken? Was bedeutet es, Raum zu schaffen für andere Leute auf der Bühne, die auch nicht so privilegiert sind wie ich? Warum werde ich auf die Art wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werde? Warum vergessen die Leute dann doch gern, dass ich ich habe einen deutschen Pass. Das heißt, ich habe immer noch ausgeschafft werden aus der Schweiz, aber ich muss dann notfalls in Lörrach wohnen, was nicht geil wäre für mich. Aber so, es ist keine große Prekarität. Ich habe an der Uni studiert. Ich habe Deutsch und Beamtendeutsch. Und ich bin Lightskin. So, ich habe eine weiße Mutter. Ich bin mixed. So, das sind Privilegien, die es mir ermöglicht haben, sehr, sehr flüssig umzugehen mit weißen Strukturen, Institutionen. Und das ermöglicht mir, dass ich meinen Job machen kann. Und es gibt aber Leute, die einzelne Klassen machen, wie haben, die ihnen das schwieriger macht oder wo einfach nochmal eine ganz andere Art von Misstrauen da ist. Und ich meine, so das Thema Colorism, also wo es irgendwie um eine innerschwarze Diskriminierung geht oder inner- und außerschwarze Diskriminierung von Menschen, die dunkler sind, das ist jetzt jahrelang im Rassismusdiskurs gar nicht so richtig beachtet worden. Und währenddessen bin ich immer eingeladen worden, um über Rassismus zu schwatzen. Und dann wird ich gefragt, Frau Mumuli, was haben Sie denn erlebt? Und ich habe schon immer gesagt, dass ich irgendwie nicht so Lust habe, über meine eigenen Erlebnisse zu schwatzen, weil es nicht um mich geht, sondern um eine Struktur. Aber trotzdem muss ich wie anerkennen, dass mir Türen geöffnet worden sind und ich ganz fest muss schauen, dass ich sie nicht wieder zumache. Also das heisst, dadurch, was ich mache und warum ich es darf machen und vor welchem Publikum ich mich entscheide, Sachen zu machen, ist eine politische Entscheidung. Und das ist für mich aber auch gar nicht etwas Schlimmes. Also Leute finden das auch immer so spaßverderberisch. Für mich ist es einfach so, das ist halt einfach ein Nebenaspekt, wo ich dann auch entscheiden kann, wie fest ich dann ins Zentrum rücken und wie nicht. Ich finde einfach so die Entscheidung zu finden, so das, was ich mache, ist nicht politisch, das ist Kunst, das finde ich lächerlich. Hm. Also macht
überhaupt keinen Sinn. Sind das auch all die Themen, die du jetzt ausgeführt hast, sind das die deiner Arbeit Dringlichkeit geben, neben der ewigen Reimkette natürlich?
Ja, also ich meine, die ewige Reimkette ist natürlich das wichtigste Ziel. Aber ja, also Dringlichkeit kommt von einem Bedürfnis, irgendwie mit Leuten in ein Gespräch zu treten, auf eine Art, wo ich die Ästhetik bestimme. und dass ich wie es interessante Art finde, eben über bestimmte Themen zu schwatzen oder zu adressieren.
Und wie wird man Spoken Word-Künstlerin? Du hast mal noch Wirtschaft studiert und hast irgendwo gesagt, im Nachhinein würdest du dir raten, das Studium abzubrechen. Also irgendwie Wirtschaftlerin bist du nicht, Ökonomin bist du nicht geworden oder dann doch?
Nein.
Okay, das bist du nicht geworden, Spoken Word-Künstlerin bist du geworden. Und wie passiert einem das oder wie macht man das?
Hey, ich habe keine Ahnung. Ich bin dranbleiben und habe dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt muss ich mich mal entscheiden, ob ich das wirklich so fest machen würde. Und ja, also so.
Also reingerutscht und dann irgendwann aber müssen entscheiden, will ich jetzt das so fest machen oder nicht?
Ja.
Ja, also quasi bleibt es ein Hobby oder wird es Zentrum von meinem
Leben? Genau.
Ja.
Und was hat das für Konsequenzen? Also so für Brot müssen schreiben, kann beängstigend sein. Also, weil du bist einfach wirklich auf das, was dein Hirn so produziert, angewiesen und also so, was, wenn nichts mehr kommt? Oder was, wenn es gar nicht so gut ist? Oder was, wenn sie jetzt entdeckt, dass du gar nichts hast? Also du bist ja die ganze Zeit in so einer Auseinandersetzung mit dir selber. Und das ist dann auch unangenehm. Ich wollte ja nicht die ganze Zeit über mich nachdenken. Also das ist schon irgendwie ein sehr spezieller Beruf. Also ich glaube, man muss können mit Unsicherheiten umgehen. Und auch, also ich habe das Gefühl, für mich ist es jetzt wirklich auch so, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, sind für mich Schweizer Lohn auch höher, immer noch. Also ich bin seit 10 Jahren in der Schweiz, finde ich immer noch, oh, ha, cool, Geld. Und das ist etwas, wo sich viele Leute auch nicht können leisten können, so das Vertrauen, ah, es kommt schon wieder etwas rein. Also so die Unsicherheit. Ich glaube, die SchweizerInnen sind generell recht so sicherheitsbedürftig. Amix bis zu einem lächerlichen Ausmaß. Aber gerade so aus einer marginalisierten Position ist es auch nicht selbstverständlich, dass man sich in einen Beruf gibt, wo einem nicht so ganz klar sagt, ich verspreche dir hoch und heilig, du wirst reich.
Mhm. Und wie läuft es denn ab mit Aufträgen und Projekten? Bist du eher am Sachen anreissen und am schauen, eben, dass das immer wieder dass etwas läuft, dass du etwas zu tun und dass du auch einen Lohn hast? Oder wirst du eher überhäuft mit Anfragen und musst dich ein bisschen wehren und Luft schaffen?
Also ich habe zurzeit das Glück, dass ich viele Anfragen bekomme und dass sie inzwischen auch so sind, dass ich wirklich sage, ich muss das jetzt nicht machen, nur weil ich gefragt worden bin, sondern es interessiert mich auch zurück. und dann habe ich aber natürlich auch meine eigenen Projekte, wo ich einfach wie finde, okay, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit etwas für andere produzieren oder für irgendein anderes Format machen oder dann irgendwie für irgendeinen Abend, so, sondern wo ich wirklich finde, das interessiert mich und das würde ich länger verfolgen. Und da sind dann zum Beispiel meine Gesprächsreihen in der Gessnerallee entstanden, wo ich mich, also die heisst «Die neue Unsicherheit». Und das ist einfach ein Thema oder ein Konzept, wo ich selber entwickelt habe und wo ich mega interessant finde, weiter zu verfolgen. Also das interessiert mich aus eigenem Antrieb und ich finde es mega geil, dass ich den Raum bekommen habe, das zu gestalten. Und dann habe ich da meine Gespräche mit meinen Gästen, wo es wie darum geht, gar nicht souverän zu sein auf einer Bühne. Was mega interessant ist als Person, die ständig muss souverän sein und wo ständig muss so über Themen schwatzen, wo es irgendwie dann auch darum geht, Leute zu überzeugen. Das finde ich mega spannend. Oder eben die Late-Night-Show mit dem Uwe Gültekin, die erste postmigrantische, fast postschweizerische Late-Night-Show der Schweiz, wo es irgendwie um einen selbstverständlicheren Umgang geht. Allein, wenn man das schon wieder sagt, dann ist es ja nicht mehr selbstverständlich, aber das ist die Bemühung, mit einer postmigrantischen Realität in der Schweiz geht. Also, dass man wie einfach sagt, ja, natürlich gibt es Migration, das ist gar nicht etwas Besonderes, sondern das ist normal und dementsprechend ist aber auch unser Klientel und die Leute, die auf unsere Bühnen kommen, nicht so selbstverständlich männlich weiss, wie es oft auf Veranstaltungen ist. So. Genau.
Sind verschiedene Projekte und Themen gleichzeitig? Ich stelle mir das noch herausfordernd vor. Wie funktioniert das bei dir mit Abgrenzung und Freizeit? Also respektive, bevor wir das Mikrofon angestellt haben, hast du gesagt, ja, du hättest eigentlich in letzter Zeit keine Freizeit gehabt. Ist das so, ist das schwierig, um dir den Raum zu schaffen, auch für Erholung und zu schauen, dass es dir irgendwie das Belastung nicht zu viel wird?
Ja, ich finde es gar nicht so einfach. Also gerade wenn es Deadlines gibt oder halt so Premieren, dann kannst du eigentlich fast nicht sagen, so ja, ich mache es jetzt nicht. Also so, es ist einfach wirklich kein 9-to-5-Job mit klare Arbeitszeiten und klare Ferienzeiten. Also ich schaue, dass ich wirklich Ferien habe. Aber ich habe auch Kolleginnen, also Berufskolleginnen, die sich nie frei nehmen. die einfach die ganze Zeit am Rotieren und am Arbeiten sind.
Krass. Und das geht gut auf Tour?
Habe ich das Gefühl nicht. Mhm. Und ich glaube, gerade so Kulturszene hat so post-Covid auch viel zu lernen. Also so, was bedeutet es eigentlich, zu sagen, ich kümmere mich um mich selber, kümmere, um meinen Körper. Und was bedeutet es, zu sagen, ich tue mich jetzt nicht so aufopfern für etwas, wo nicht einmal so viel Geld. Also ich meine, es ist ja nicht ein Management-Job, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, deine Kinder nicht siehst, aber dann irgendwie irgendwann als Millionär rauskommst. So, also es ist nicht that kind of dream, so, sondern ja, du entscheidest dich, so ja, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen für etwas, wo jetzt finanziell nicht unbedingt muss funktionieren.
Aber so wie es tönt, klappt es für dich noch gut. Es ist zwar herausfordernd, aber du hast es irgendwie für dich so ein bisschen Mental Load, Mental Health eigentlich im Griff.
Alhamdulillah. Also ich bin, ja, ich habe es einfach als Thema mir verschrieben, dass man muss auf das schauen muss. Und ich habe auch ein sehr gutes Umfeld. Wirklich qualitativ sehr, sehr, sehr gut, wertvoll, unglaublich schön. Dort schaut man natürlich auch, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man wie auch so ein bisschen dann mal nachfragt, so, hast du mal wieder Pause gemacht? Und ja.
Das klingt schön und toll, ja. Mhm. Was mich noch recht interessiert, wir kommen langsam dann schon bald zum Schluss. Und zwar, ich habe gemerkt, wir machen mit Zö.ch auch recht viele Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, mit verschiedenen Formaten und so. Und seit wir das machen, gehe ich fast nicht mehr an andere Veranstaltungen.
Ja.
Geht dir das auch so?
Ja, es ist so nervig. Mhm. Also so, das stört mich richtig. So, gerade wenn es Konzerte gibt, wo man irgendwie denkt, wow, das muss ich sehen. Nein, vergiss es, du spielst selber.
Mhm. Und wenn du nicht spielst, wenn du Zeit hättest, möchtest du dann überhaupt noch gehen? Oder ist es so, ah oh, nein, jetzt mache ich lieber etwas anderes?
Hey, ja, eher das. Also ich habe es letztes Jahr geschafft, an mehr Konzerte zu gehen. Das hat mich sehr gut getan und hat mich auch inspiriert. Und das muss ich jetzt das Jahr weiterverfolgen. Aber eigentlich ist es dann auch einfach so, dass man dann auch mal etwas Normales machen will. Also so.
Auch in der Küche rumhocken und etwas Feines essen.
Ja, ja, genau.
Ja, ich habe es mir auch, vielleicht können wir uns das ja gemeinsam vor, einen verspäteten Neujahrsvorsatz. Ich würde nämlich gerne das Jahr auch mehr Veranstaltungen besuchen. Konzerte sind nicht so meins, ich bin nicht so der Musikfan, aber es gibt so viel spannende. Ach. Nein, ich höre wirklich eigentlich keine Musik.
Witzig.
Aber selbstverständlich habe ich Spotify Premium. Das, ich finde, das gehört so ein bisschen.
Du wolltest keine Werbung hören?
Nein, ich will keine Werbung hören, obwohl ich eigentlich eh nicht wirklich auf der App unterwegs bin. Aber sonst gibt es so viele spannende Veranstaltungen, Sachen wie du machst oder auch Theater, Kino, Diskussionen und so weiter. Und ich gehe einfach viel zu wenig. Und es ist so eine Fülle, dass ich dann, das ist fast schon ein bisschen zu viel und dann kann ich mir entscheiden, dann mache ich etwas Gemütliches. Was ja auch muss reinlegen, ich finde, man darf sich da keinen Druck machen.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es sehr schön ist, irgendwie in einer Stadt zu leben und auch in der Nähe von verschiedenen anderen Städten, wo es einfach eine kulturelle Szene gibt und wo Leute sich wirklich Gedanken machen, wie kann ich jetzt den Abend füllen für mich und meine Mitmenschen. Also ich finde, das sind auch Angebote, wo es auch wert ist, das sich mal reinzuziehen und zu sagen, so, ich unterstütze das, weil das ist ja eigentlich auch für mich. Also so.
Unbedingt, ja.
Und ich glaube, also Kultur muss man auch einnehmen. Also die gehört nicht nur der weisse ältere Operngänger, die eh einfach Inszenierungen wollen, die schon immer so gewesen sind, wie sie gewesen sind, sondern es gehört auch einem neuen Publikum und allen, die da leben.
Also im Sinn auch von, dass man soll supporten, was vielleicht ein bisschen neuer und progressiver ist.
Ja, finde ich schon. Also ich meine, natürlich, es muss einem gefallen, aber das ist ja gar nicht unbedingt ein Widerspruch. Also es läuft wirklich viel und Leute sind am Arbeiten und wenn man sie unterstützt, dann können sie das weitermachen.
Sehr gut. Wir können das jetzt als Kollektive, nicht nur für uns zwei, sondern kollektiven Neujahrsvorsatz.
Gehen den Ausgang.
Genau, gehen den Ausgang, gehen lässige Sachen schauen und besuchen. Und noch eine letzte Frage. Es haben eigentlich fast alle Leute, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, haben einen eigenen Podcast. Du ja. nicht. Warum?
Das stimmt, das stimmt. Ich habe keinen eigenen Podcast. Ich suche einfach gerne Podcaster. Podcast. Das ist der Plural.
Von Leuten, die Podcasts machen?
Nein, Podcasteners.
Wahrscheinlich.
Aber ich habe natürlich mit dem Projekt Mumuni Gültigkin haben wir einen Diaspora-Podcast, wo jetzt gerade ein bisschen am Stocken ist, aber wo der Carlos Hannemann von der Republik, wo sonst auch ein cooler Dude ist und ein sehr guter Journalist, so die Leitung hat. Und er hat ein paar sehr coole Interviews geführt. Unter anderem mit der Schwester von Nzoi, wo im letzten Jahr verstorben ist, beziehungsweise getötet worden ist von einem Polizist. Das heißt, es hat sehr viel andere Podcasts, wo man ja kann zuhören. Oder jetzt habe ich mich ein bisschen verraten. Aber genau deswegen.
So. Das ist gut. Jeder gute Podcast franzt dich am Schluss so ein bisschen aus.
Genau.
Man weiß dann nicht. So.
Hast du nicht ein Spiel? So ein Podcast-Spiel?
Ah, nein, mit irgendwie Würfeln und Rätseln und so.
Ja.
Nein, bestimmt. Das wäre eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Können wir spontan, hast du eine spontane Idee? Ein schweres Schneidpapier.
Ja.
Und dann?
Dann lüge ich die Leute an, wer gewonnen hat.
Okay, gut. Okay. Auf eins.
Wir haben es jetzt auch falsch gemacht. Wir haben es jetzt vollkommen falsch gemacht. Wir haben ja nicht Schere.
Aber das müssen wir noch machen.
Also okay. Gut.
Schere, Papier.
Nein, und ich habe Papier gemacht und Simon hat einfach nachträglich eine Schere hineingeworfen und das geht nicht.
Nein, das geht nicht. Aber es ist ja gelogen, du hast ja gesagt, du lügst, wer gönnt.
Stimmt.
Genau. Darum wissen wir nie, wie es war. Das Nein. bleibt unser Geheimnis.
Voll.
Gut. Vielleicht lässt sich das Spiel auch noch ausbauen und noch perfektionieren, aber es ist ein guter Anfang.
Ja.
Danke vielmals fürs Zuhören und wenn du nichts Wichtiges willst, verpassen willst, dann kannst du gerne unseren Newsletter abonnieren, das Zürich Briefing, der kommt jeden Tag am Morgen um 6 Uhr und hast du den abonniert?
Natürlich. Das ist mein Lieblings-Newsletter. Ich liebe Newsletter.
Sehr gut.
Und deswegen Zürich.
Briefing. Schlechteste Lüge ever, aber hört trotzdem auf die Fatima. Der Link ist in den Shownotes. Und danke, dass du da bist.
Darf ich nur sagen, folgt mir auf Instagram und dem Laurin Buser auch. Weil wir brauchen das, damit wir Werbung machen können für das Zeug, das wir machen.
Unbedingt. Dich findet man auf More Money.
F.More Money, das ist auch ein Wortspiel, weil Mumuni tönt ein bisschen wie More Money.
Stimmt. Und der Laurin findet man?
Baba Busa.
Baba Busa. Sehr gut. Macht das alle, ihr habt etwas zu tun und bis zum nächsten Mal.